Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Das wäre ja unfassbar dumm.
Darauf kommt es nicht an. Bei Red Bull würde man eher einen Ricciardo behalten als einen Tsunoda. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist an der Zeit für eine weitere Pre-Weekend-Show, schon die zweite in Folge hintereinander, Perke, nämlich jetzt die Monaco Pre-Weekend-Show. Letzte Woche erst eine wunderschöne Pre-Weekend-Show gehabt, jetzt die nächste. Es ist geil. Es ist geil, dass wir die Formel 1 jetzt wirklich hintereinander zack, zack weg haben wieder.
Ja, und du wirst dieses Wochenende genauso viel sehen wie letztes Wochenende. Nämlich gar nichts. Immerhin guckt es diesmal einer live. Ja, heute auch zu gewohnter Zeit an gewohntem Ort. Einfach schön wieder in den Rhythmus zu kommen. Unsere Post-Weekend-Show zu, es ist mir schon wieder entfallen, welches Rennen wir als letztes hatten. Imola war es natürlich. Die Post-Weekend-Show war ja ein bisschen chaotisch. Ich hoffe und ich denke, heute wird wieder ein bisschen mehr Struktur hier reinkommen. Weil wie gesagt, es ist Donnerstag, es ist 9 Uhr, es ist unsere normale Aufnahmezeit. Heute sollte alles normal laufen. Aber bevor wir groß über Monaco reden und was dieses Wochenende da ist, lass uns doch anfangen mit den News, die generell die letzten Tage reinkamen. Und da würde ich anfangen sogar mit Mercedes. Denn bei Mercedes wurde angekündigt, dass man jetzt bis Silverstone jedes Rennwochenende Upgrades bringen wird. Das heißt, man wird da jetzt wirklich ballern ohne Ende, um versuchen, die Lücke zu schließen. Und ich sag mal so, wenn die Updates, die man bringen will, oder die Upgrades, die man bringen will, so funktionieren wie die letzten alle, dann funktionieren sie gar nicht und das bringt ja gar nichts.
Ich habe nur darauf gewartet, dass du genau das jetzt sagst und du hast sowas von recht, Perke. Mercedes-Upgrades waren jetzt nicht die berauschendsten, sagen wir es, wie es ist. Da haben die von McLaren deutlich besser funktioniert und würde McLaren jetzt jedes Rennwochenende Upgrades bringen, huiuiuiui, sage ich dir, hätten wir einen WM-Kampf dann bei uns. Aber du hast recht, Mercedes muss was verbessern. Die Upgrades haben noch nicht so wirklich funktioniert, wie sie sollten. Und ich weiß auch nicht, ob man das jetzt vielleicht überbewertet, dass sie jetzt jedes Wochenende bis Silverstone ein Upgrade bringen, weil du musst es auch realistisch sagen, du kannst nicht jedes Wochenende, jedes neue Race-Weekend ein komplett großes Upgrade-Paket bringen. Das werden kleinere Änderungen sein, so wie es andere Teams auch immer machen, dass du mal kleinere Änderungen mitbringst zu einem Wochenende. Das wird jetzt nicht jedes Wochenende ein riesen Upgrade-Package sein, was den mehrere Zehntel letztendlich bringt. Also da muss man, glaube ich, realistisch rangehen, aber trotzdem natürlich exciting News, wenn man bedenkt, dass Mercedes ja so ein bisschen im Backfoot ist. Für uns oder für mich, ich weiß nicht, ob ich dich da jetzt mit reinzählen soll, schon eher fast zum Mittelfeld gehört, wie ich immer so schön sage. Aber es ist natürlich schön zu sehen, dass sie sich wieder nach vorne arbeiten wollen.
Ja, Mercedes-Fans können hoffen und ich hoffe mal, dass alle Mercedes-Fans einfach nicht enttäuscht werden, weil das ist die letzten zwei Jahre, also klar, das Meckern auf hohem Niveau nach der Mercedes-Ära, aus der wir kommen, aber die letzten zwei Jahre war das schon nicht viel. Dann würde ich eigentlich direkt einen Punkt vorziehen, den wir hier ganz unten stehen haben, aber da wir gerade bei Mercedes sind, würde ich gleich darüber reden, nämlich Kimi Antonelli und die Mercedes mit Schuld am ganzen Hype um Antonelli. Da hat Wolf nämlich irgendwie auch gesagt, ey ja, wir haben ihn auch schon sehr hoch gehypt, wir haben gesagt, er wird ja in die Formel 1 kommen, bla bla bla. Durch uns kam noch mal mehr Rampenlicht auf ihn. Und er hat auch noch dazu gesagt, irgendwann wird er Formel 1 fahren, aber man sollte es nicht überstürzen. Das heißt, man ist wieder ein bisschen zurückgerudert bei Mercedes, was die Personalie Kimi Antonelli angeht.
Interessant, gerade wenn man bedenkt, was Toto so in der letzten Zeit natürlich auch zu Antonelli gedroppt hat für Aussagen, sage ich jetzt mal. Auch so mit dem Hintergrund, ja, vielleicht machen wir auch einfach so eine richtig halsüberstürzte, kopfbrecherische Sache bei Mercedes und holen einfach Antonelli. So war es ja immer angedeutet, weißt du? Aber anscheinend ist man sich jetzt doch nicht mehr so sicher. Vielleicht auch, Perke, vielleicht auch, weil man weiß, man kann Antonelli nicht mehr zwischenparken, weil Williams eventuell mit Bottas in Gesprächen sein könnte und da die Sitzmöglichkeit weggeht und Toto nicht bereit ist, Antonelli direkt zu Mercedes zu holen. Vielleicht ja deshalb, vielleicht ist ja diese Gespräche zwischen James Vowles und Valtteri Bottas genau das, was Toto jetzt so ein bisschen zurückrudern lässt, da der Platz für Kimi Antonelli nicht mehr verfügbar ist.
Das ist definitiv möglich und am Ende, ich sag's dir, in 2 Jahren sprechen wir darüber, wie es sein kann, dass ein Antonelli keinen Sitz in der Formel 1 hat und dass er der neue Callum Ilott ist, weil...
Oder der andere Felipe Drugovic.
Oder so, weil überleg mal, wenn jetzt Bottas zu Williams geht, der wird ja auch nicht nur für ein Jahr unterschreiben. Der wird ja mindestens 2 Jahre bekommen.
Mhm.
Und da schließt sich dann die Tür für Antonelli, Wolf rudert zurück. Wo soll dann Antonelli hin, realistisch gesehen? Also
das ist es halt, es wird für mich keinen Sitz verfügbar.
Es wird für mich immer realistischer, dass wir Antonelli nächstes Jahr weiterhin in der Formel 2 sehen werden und dann einfach hoffen, dass irgendwo ein Sitz frei wird, dass, keine Ahnung, ein Albon aus einem frisch verlängerten Vertrag rausgekauft wird oder so und dass dann wieder der Sitz bei Williams frei wird oder Mercedes noch schlechter wird, dass es für Mercedes kein Beinbruch ist, Antonelli jetzt doch einfach einzusetzen. Das sind wahrscheinlich die größten Hoffnungen, die Antonelli haben kann. Aber Stand jetzt weiß ich nicht, ob wir nächstes Jahr in der Formel 1 sehen werden.
Ja, und genau das nächste Problem ist ja, Antonelli ist zwar Italiener. Das heißt, wir wissen beide, Perke, darüber brauchen wir nicht argumentieren. Er ist definitiv auf der Shortlist von Ferrari irgendwann in seiner Karriere. Es passt einfach. Ein Italiener in der Formel 1 und Ferrari, das, wir haben es bei Giovinazzi gesehen, es gehört einfach zusammen. Und wenn Antonelli so gut werden sollte, wie ihn alle immer praisen, dann bin ich überzeugt davon, dass das irgendwann passieren wird. Was wäre denn mit der Option, Antonelli bei einer Ferrari-Akademie zu parken? Das heißt zum Beispiel Haas oder, gut, Sauber ist es ja dann nicht mehr mit Audi, muss man dazu sagen. Aber Haas wäre eine Option.
Ja, Haas wäre eine Option. Und wenn ich jetzt so weiterdenke,
wäre Haas die einzige Option.
Ja, Haas wäre eine Option und jetzt springen wir einfach hin und her in unseren Punkten hier. Denn wir haben natürlich auch noch einen Haas-Punkt stehen, den können wir jetzt natürlich 1A mit Antonelli verknüpfen. Denn Haas wird auch immer weiter ein attraktives Team für generell Fahrer, auch wegen dieser Verbindung zu Ferrari. Diese Verbindung würde das Team natürlich auch für Kimi Antonelli spannend machen. Wenn Haas auf ihn zukommen würde und fragen würde, ey, hast du Bock, Haas 2-3 Jährchen und dann hast du Perspektive, wenn Hamilton seine Karriere beendet, ins große Team zu kommen, zu Ferrari zu kommen. Ich denke, so könnte man Antonelli definitiv von sich als Team überzeugen. Haas ist auch zurzeit jedenfalls ein besseres Team, als es Williams ist. Es wäre wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das Umfeld besser wäre für Antonelli, um reinzukommen, aber das Stand jetzt, das Team, ist definitiv ein besseres als Williams. Das heißt, er würde könnte direkt um Punkte mitfahren jedenfalls. Er würde nicht jedes Rennen Punkte holen, auf keinen Fall. Aber er könnte um Punkte kämpfen, regelmäßig. Es wäre eine gute Option für ihn. Ich bezweifle, dass Haas es machen würde, besonders wegen Gene Haas. Wir haben ja am Dienstag darüber geredet, dass Gene Haas auch bei Behrmann Bedenken hat, weil er ein Rookie ist. Die letzte Rookie-Saison, die wir bei Haas hatten, war die Saison mit Schumacher und Mazepin, die nicht so gut lief. Gene Haas würde sich da wahrscheinlich ein bisschen querstellen, aber das Team an sich sehe ich als gute Option.
Ja, das Ding ist halt, wir wissen halt nicht, ob Haas eine Eintagsfliege ist, so nach dem Motto Perke. Das war ja auch unser großer Kritikpunkt immer, dass wir uns nicht sicher sind, ob Haas tatsächlich die Möglichkeiten, if they have the facilities for that, weißt du, ob die nicht die Möglichkeit haben, das jetzt zu halten oder ob das so wirklich so eine Eintagsfliege ist, die dann nach einem halben Jahr einfach wieder zusammenbricht und zu diesem alten Haas quasi verfällt. Da bleibt jetzt abzuwarten, ob man diese Pace halt halten kann, weil wir wissen beide, dass Haas unerwartet gut ist jetzt im Standpunkt der Saison. Wir sind davon ausgegangen, Haas wird Zehnter und wird nicht einen Punkt machen in der ganzen Saison, so wie es geklungen hat bei Preseason-Testing. Also daher ist es natürlich überraschend, dass Haas so weit oben ist, aber hier ist wieder so dieser Punkt, aus den letzten Jahren von der Erfahrung her ist Haas eigentlich eher so das hintere Team und das Team, was es eher auch bottelt dann im Laufe der Saison. Also mal gucken, wenn sie es über die Saison kriegen, könnte es vielleicht wieder so der Aufschwung für Haas sein. Aber ich denke auch, dass sich andere Teams noch natürlich fangen werden. Gerade zum Beispiel, was Williams angeht, denke ich, dass Williams nochmal im Laufe der Saison einen großen Schritt nach vorne machen wird. Alpine wird sich auch wieder fangen. Ich meine, wir reden hier immer noch von Renault dahinter. Das ist, kannst du jetzt auch nicht einfach sagen, dass das nichts ist. Und bei Sauber bzw. Steak bin ich mir immer so unsicher, wie das wirklich wird, ob das so nach vorne geht. Klar arbeitet man dran, aber die Fahrerpaarung würde ich jetzt auch nicht unbedingt als eine der stärksten in der Formel 1 bezeichnen. Bottas und Joe ist sicherlich eine okay Fahrerpaarung, aber beides jetzt nicht Überflieger von Fahrern.
Wahrscheinlich also eine der drei schlechtesten Fahrerpaarungen, die wir in der Formel 1 zurzeit haben.
Vermutlich. Aber das, mal gucken, wie sich das dann nächstes Jahr ändern wird, wenn Hülkenberg dazu kommt. Aber wie gesagt, ist ja auch dann die Frage, wie performt Haas, wenn Hülkenberg auf einmal weg ist, weil Hülkenberg aktuell Leistungsträger bei Haas ist. Also mal gucken, wird auf jeden Fall interessant werden.
Absolut richtig. Deswegen finde ich es auch so spannend, dass jetzt gerade dieser Bericht rausgekommen ist, dass viele Fahrer Haas generell als attraktives Team ansehen, weil sie aktuell wettbewerbsfähig sind und halt wegen dieser Verbindung zu Ferrari. Weil wenn ich jetzt ein Fahrer wäre, ich würde Haas, auch wenn sie gerade gut sind, wegen den Punkten, die du angesprochen hast, einfach nicht als sonderlich attraktiv ansehen. Aber scheinbar sehen das die Fahrer anders. Das finde ich auch ein interessantes Timing. Der Bericht kommt raus, dass das ein attraktives Team ist. So 3-4 Tage, nachdem der Bericht rauskam, dass Haas unbedingt Esteban Ocon haben will. Weiß nicht, ob es da vielleicht eine Verbindung gibt, dass Ocon irgendwie hinter den Kulissen durchklingen lassen hat, dass er Haas eigentlich ganz spannend finden würde. Ich weiß es nicht, was ich mit der Nachricht machen soll, aber Haas scheinbar ein sehr attraktives Team.
Und wenn Haas vielleicht so gut weiterperformt, Perke, vielleicht realisiert dann der US-Kongress und Andretti, dass es tatsächlich schon ein amerikanisches Team in der Formel 1 gibt und man nicht davon ausgeht, dass Andretti tatsächlich das erste amerikanische Team in dem Ganzen wäre, so wie es letztens in diesem Letter von Congress auch erwähnt wurde. Aber wo wir gerade bei Andretti sind, bleiben wir doch da kurz, Perke, weil da hast du noch ein paar neue Andretti-News für uns.
Genau, Andretti hat nämlich einen Mann geholt, der auf den Namen Pat Simons hört, der vor kurzem noch CTO, also Chief Technical irgendwas, glaube ich. Officer, ja. Von der FOM war. Die FOM spielt natürlich in der Formel 1 eine riesige Rolle. Und genau dieser Pat Simons hat auch eine aktive Rolle bei der Entwicklung der Vorschriften für 2026 gespielt. Das heißt, dieser Mann, den Andretti sich geholt hat, hat unfassbar viel Wissen und Hintergrundwissen, das viele wahrscheinlich nicht so haben, über die Formel 1, über die FOM, über die Vorschriften, die man erfüllen muss und so weiter. Das heißt, Andretti geht weiter volle Richtung den Schritt auf die Formel 1 zu und will da volle Attacke machen, um da endlich reinzukommen.
So, Perke, und jetzt, hear me out. Ich will jetzt keine Conspiracy Theories anstiften oder irgendwas, bei Gott nicht, aber dieser Schritt, wenn Andretti 2026 irgendwie in die Formel 1 kommen sollte, klingt auf mich krank nach Wettbewerbsverzerrung und Betrug. Weißt du warum? Weil du holst den Mann, der einen Großteil der Regulations für 2026 mitentwickelt hat, vor Anfang 25 in dein Team, kann dir die ganzen Infos darüber geben, wie das Auto quasi entwickelt werden muss. Und Andretti ist ja kein offizielles Formel-1-Team. Das heißt, sie müssen keine Regeln befolgen zur Entwicklung von irgendwelchen Fahrzeugen aktuell, sondern können einfach machen, was sie wollen und könnten theoretisch, ganz dumm gesagt, im Hintergrund jetzt schon an einem 26-27er Auto arbeiten, ohne dass es irgendwer mitkriegt und mit einem krank unfairen Vorteil dann in die Formel 1 einsteigen, wenn sie es schaffen sollten.
So, und dann haben wir diesen unfairen Vorteil und genau dann sind wir an dem Punkt angelangt, an dem wir sagen können, Andretti hätte auf jeden Fall einen sportlichen Mehrwert. Ob es jetzt ein sauber erkämpfter sportlicher Mehrwert für die Formel 1 ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber dieser sportliche Mehrwert, der immer das Argument dafür war, Andretti nicht in die Formel 1 zu holen, der wäre dann auf jeden Fall gegeben, wenn man sich jetzt schon voll darauf konzentrieren könnte, jetzt schon die Regeln, alles weiß, alles perfekt vor Augen hat, dann weiß man, dass man auch delivern könnte, wenn man 2026 reinkommt. Das kann man so natürlich nicht als Argument jetzt bringen, weil dann würde man ja zugeben, dass man quasi unsaubere Geschäfte macht, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber mit Pat Simons jetzt, der, wie gesagt, die aktive Rolle da gespielt hat, wird man auf jeden Fall wettbewerbsfähig sein, wenn man in die Formel 1 kommen sollte.
Und ich bin auch ganz ehrlich, und da bin ich sehr direkt bei dem Thema, wenn das so der Fall sein sollte, bin ich ganz klar gegen den Einstieg von Andretti, weil ich finde es cool, wenn 11. Team reinkommt, aber wenn dann unter fairen Voraussetzungen und nicht mit Vorwissen über irgendwas. Also wenn, dann muss es für alle gleich sein. Und vor allem gerade das jetzt in Zusammenhang mit den NBC Exclusive News, die ja auch von heute oder gestern reinkamen, dass laut Mario Andretti, der CEO von Liberty Media, Greg Maffei, ihm gesagt hat, I will do everything in my power to see that Michael Andretti never enters Formula One. Das als Kontext dazu, dass die jetzt wieder voll Attacke gehen und einen der Top-Leute von FOM geholt haben. Es ist einfach wirklich, es ist Kino pur, was wir hier gerade erleben im US, ich sag jetzt mal, US-Kongress, Andretti, alles spielt mit rein. Und es ist und bleibt eine Rollercoaster, die wir hier erleben, Perke. Eine absolute Achterbahnfahrt.
Es ist wirklich eine riesige Schlammschlacht. Und ich liebe alles daran. Ich sag's, wie es ist. Ich liebe es. Ich liebe es, wie es abläuft. Mir am Ende sogar. Mittlerweile ist mir so egal, ob Andretti reinkommt. Hauptsache, ich habe den Gossip hier. Hauptsache, ich habe diese Schlammschlacht, die wir live
den verfolgen. Klatsch und Tratsch in den schönen Donnerstags-Episoden.
Mehr möchte ich doch gar nicht. Wenn Andretti dann nicht kommt, dann hatten wir eine schöne Zeit ohne Andretti, aber mit Andretti-News.
So, Perke, wir sind bei Klatsch und Tratsch. Bleiben wir bitte gleich dabei und haken Jawohl. Das ab, weil das ist eine Quelle, die wir nicht bestätigen können. Aber es sind die aktuellen schönen F1-Gerüchte-Küche-News, nämlich Red Bull hat Perez angeblich einen Einjahresvertrag angeboten, aber Checo wollte das nicht ganz so, hat sein Uno-Set rausgeholt, hat sich die Uno-Reverse-Karte rausgenommen und hat die auf den Tisch geknallt und hat einen Zweijahresvertrag Gegenangebot gestellt. Wie gesagt, deshalb F1-Gerüchte-Küche, wir können es nicht bestätigen, dass es zu 100% stimmt, aber diese News gehen aktuell seit neuestem umher. Ich find's interesting, falls es stimmen sollte, weil ich es einfach funny finde, dass Perez sagt, nee, nicht mit mir, wenn ihr mich haben wollt, dann macht einen Zweijahresvertrag draus. Allerdings glaube ich nicht, dass Red Bull das tatsächlich machen würde. Sie würden, wenn dann, einen 1+1-Vertrag machen, ein Jahr fix und eine und das zweite Jahr kann von Red Bull als Option gezogen werden.
Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt die entscheidende Person bei Red Bull wäre, ja, und ich Perez einen Einjahresvertrag anbiete, er kommt zurück und sagt, ey, ich bleibe hier gern, super gern bleibe ich hier, aber für 2 Jahre, ich würde es sofort machen. Wäre ich Red Bull-Chef, wäre ich da in der Lage, da zu verhandeln, ich würde es sofort machen. Ich kann dir auch sagen,
würdest
warum.
Würdest du keinen 1+1-Vertrag machen?
Ich würde dem direkt 2 Jahre geben. Ich kann dir ganz genau sagen, warum. Und zwar bringst du nächstes Jahr im Idealfall, so wie ich mir das jetzt einfach mal vorstelle, bringst du nächstes Jahr dann für die 2025er Saison Liam Lawson in die Formel 1. Zu V-Cup.
Den schmeißt du raus?
Daniel Ricciardo.
Okay.
Ohne zu zögern, Ricciardo raus. Das ist für mich gar keine Frage, wenn ich ganz ehrlich bin.
Aber denkst du nicht, der Australier wäre mit dem Neuseeländer eine gute Kombo?
Es ist mir völlig egal, was die für eine gute Kombo haben. Ich will 2 gute Fahrer haben und Ricciardo ist zurzeit kein guter Fahrer. So einfach ist es.
Ja, das letzte Wochenende würde ich disagreeen.
Klar, der hat mal immer ein gutes Wochenende eingestreut, aber overall ist er einfach schlechter als Tsunoda zurzeit. Jedenfalls diese Saison, am Ende der letzten Saison. Tsunoda ist zurzeit einfach besser. Und das heißt, ich würde Liam Lawson nächstes Jahr in die Formel 1 holen, dann ihn sein erstes Jahr in Ruhe geben bei V-Carb und dann es endlich mal anders machen, als Red Bull es immer gemacht hat, und zwar Talente zu rushen. Ich würde nicht, wie man es bei einem Albon zum Beispiel gemacht hat, ihn so schnell zu Red Bull holen. Ich würde ihn nicht verheizen, sage ich mal. Ich würde ihn noch ein zweites Jahr nehmen, V-Carb lassen, dann Perez sein zweites Jahr noch fahren lassen und dann einfach Liam Lawson reinholen. Dass Liam Lawson 2 Jahre Erfahrung hat, anstatt dem ein Jahr Erfahrung, von dem wir so oft geredet haben. Gib Liam Lawson 2 Jahre bei V-Cup und dann holen hoch und dann ist auch Ende für Perez. Dann wird Perez auch seine Karriere beenden, sage ich, wie es ist. So wäre perfekt. So ist perfekt für Red Bull. Dann ist natürlich die Unbekannte, wie Perez performt. Klar, das ist mir auch bewusst. Wenn Perez am Ende scheiße performt, stehst du am Ende dumm da, weil du ihm den fixen 2-Jahres-Vertrag gegeben hast. Aber das Risiko wäre ich gewillt einzugehen.
Aber warum nicht ein 1+1?
Warum wenn? Nee, weil ich
Lawson unter. Du hast ein Jahr safe, das gibst du Lawson und dann kannst du es ziehen.
Ich würde Lawson unter keinen Umständen rushen wollen. Unter keinen Umständen.
Ja, aber dann kannst du ja das zweite Jahr ziehen. Aber was machst du, wenn Perez richtig scheiße performt? Im Notfall musst du ihn halt rauskaufen aus seinem Vertrag. Da ist ein 1+1 einfach simpler.
Wen willst du dann in den Red Bull setzen für ein Jahr? Wie gesagt,
Lawson will ich nicht rushen. Das ist ja ein anderes Problem.
Ja, eben, das ist ein Problem, das ich direkt umgehen möchte.
Ja, aber wenn er schlecht performt, muss er sowieso gehen. Entweder bezahlst du ihm dann, also kaufst du ihn aus seinem Vertrag raus,
damit er geht. Erstmal wird Perez nicht schlecht performen. So, jetzt habe ich es gesagt. Perez performt einfach nicht schlecht.
Das erinnert mich auch richtig an dieses Perez wird Zweiter und dann wäre Perez fast nicht noch Zweiter geworden und du hast mit jedem Rennen mehr Hoffnung verloren, dass Perez Zweiter wird.
Am Ende hatte ich recht. Ja, das ist natürlich alles nur Hypothese, kann man nur spekulieren. Da hat man kein endgültiges Ergebnis, ob Perez da jetzt wirklich performen würde. Da können wir stundenlang diskutieren und würden nicht zu einem Schluss kommen, weil es einfach, ich will nicht sagen, kein realistisches Szenario ist, aber wir können einfach nicht in die Zukunft gucken. Deswegen können wir
Warum
da
nicht so Tsunoda?
Viel, weil ein Yuki Tsunoda, wenn du ihn holst, dann willst du ihn ja nicht nur für, gehen wir davon aus, dass Perez jetzt einen Einjahresvertrag neuen bekommen hat oder dass er nach der Saison jetzt geht.
Kann es von mir aus auch machen, dass er nach der Saison gleich geht.
Ich würde Tsunoda auch, ich bin kein Fan davon, Fahrer zu schnell rauszuknallen. Das heißt, wenn Perez jetzt, sagen wir, noch mal ein Jahr verlängert und dann Tsunoda kommt für ein Jahr, bis Lawson da ist, das ist Quatsch für mich, Tsunoda nur ein Jahr in diesem Red Bull zu geben.
Gut, dann Perez jetzt raushauen und gleich 2 Jahre für Tsunoda.
Und dann performt er unfassbar und dann hast du keinen Platz für Lawson. Ja, aber dann
das ist wahrscheinlich Lawson das
dann wahrscheinlich auch das geringste Problem, wenn du einen funktionierenden Tsunoda hast. Aber das ist das ewige Tsunoda-Thema, über das wir schon mal oft reden. Tsunoda und Red Bull, das passt einfach nicht. Also klar, aus Red Bull-Sicht wäre es wahrscheinlich nicht mal, es wäre mittlerweile keine dumme Option mehr, Yuki Tsunoda einfach hochzuholen, weil mittlerweile hat er sich auch irgendwie verdient. Aber ich sehe es einfach nicht. Ja, du musst ja gar nicht so ein Gesicht ziehen. Für alle, die zuhören, Paul hat gerade das schlimmste Gesicht gezogen, was es geben kann. Yuki Tsunoda hat es sich mittlerweile verdient. Da lasse ich nicht mit mir reden. Yuki Tsunoda hätte sich einen Sitz in einem viel besseren Team als V-Cup verdient.
In einem viel besseren Team weiß ich nicht. Yuki Tsunoda ist für mich ein Fahrer, der passt ins Mittelfeld. Und da gehört er auch hin.
Yuki Tsunoda,
Yuki ist Tsunoda hat für mich nichts in einem Top-Team verloren.
Yuki Tsunoda ist für mich, so wie er seit einem Jahr fährt, sag ich mal, ist Yuki Tsunoda für mich die perfekte Nummer 2 in einem Top-Team. Die perfekte Nummer
2. Ich will jetzt nicht die Statistiken rausholen, aber ich glaube, die Statistiken würden disagreeen.
Wahrscheinlich würden die Statistiken disagreeen, aber manchmal ist der Eye-Test, der Augentest, das, was man sieht, vielleicht sogar ein bisschen relevanter als Statistiken. Vielleicht ist auch manchmal das Bauchgefühl, das Entscheidungen beeinflussen kann. Für mich ist Tsunoda ein super zweiter Fahrer in einem Top-Team.
Für mich ist also Tsunoda allein Team schon nicht reif genug dafür. Das ist, Tsunoda ist ein Hitzkopf und er wird es immer bleiben. Das ist das Problem, was ich daran sehe.
Max guck Verstappen dir allein ist auch ein den Hitzkopf. Saison,
ja, aber guck dir allein den Saisonstart an. Den hast du, glaube ich, schon wieder vergessen, dass Tsunoda allein auf der Cooldown-Lap Daniel Ricciardo fast ins Auto gefahren ist und ihn rausgecrashed hat. Auf der Cooldown-Lap.
So sei es.
Dieses Jahr.
Ja, so sei es.
Wegen einer Teamorder.
Wegen einer Teamorder.
Und du willst mir ehrlich erzählen, dass wenn der wegen einer Teamorder komplett ausrastet, der perfekte zweite Fahrer für Red Bull
wäre. Er ist bei V-Carb auch nicht zweiter Fahrer. Das ist ein kompletter Unterschied, ob du jetzt bei V-Carb entweder gleichgestellt oder sogar leicht vor Daniel Ricciardo bist oder ob du in ein Team kommst und von Anfang an gesagt bekommst, du ordnest dich dem ersten Fahrer unter, du bist der zweite Fahrer, du wirst nie unsere Priorität sein. Ist für dich Yuki
Tsunoda ein Fahrer, der sich unterordnet, dauerhaft, als zweiter Fahrer?
Wenn er es muss, dann macht das. Bin ich der festen Überzeugung von. Wenn er den Sitz bei Red Bull bekommt, damit geht einher unfassbar viel mehr Geld. Damit geht einher die Chancen zu gewinnen, wenn der Teamkollege mal nicht da ist. Dann würde Yuki Tsunoda sagen, ja, okay. Also klar, es würde immer noch 1-2 Aussetzer geben. Der würde nicht 24 Rennen des Jahres die perfekte Nummer 2 sein. Das ist klar. Das ist 1-2 Aussetzer, weil es einem Yuki Tsunoda gibt. Aber die gibt es ja auch bei einem Carlos Sainz. Und Carlos Sainz würde ich als Superteamfahrer bezeichnen. Also die gibt es bei dem
Yuki Tsunoda. Für mich ist Carlos Sainz mehr mature und ausgereift als ein Yuki Tsunoda.
Ja, und trotzdem hat auch er diese Aussetzer. Jeder hat diese Aussetzer mal. Ein Verstappen hatte diese Aussetzer letztes Jahr. Ein Perez hatte diese Aussetzer manchmal. Jeder Fahrer hat diese Aussetzer, weil jeder Fahrer als erstes an sich selbst denkt. Da ist Yuki Tsunoda kein Einzelfall. Da ist Yuki Tsunoda einfach die Regel in der Formel 1.
Ich glaube, bei diesem Punkt kommen wir auf keinen Konsens, Perke.
Das ist die Frage heute. Seht ihr Yuki Tsunoda in einem Top-Team?
Das machen wir als die Umfrage für heute.
Oder kann Yuki Tsunoda eine gute Nummer 2 sein? Oder irgendwie sowas?
Können wir machen. Da machen wir es. Würde Yuki Tsunoda ein guter zweiter Fahrer bei Red Bull sein?
Ja, dann ist das heute die Frage.
Dann machen wir es so. Ich bin gespannt.
Denn Dr. Helmut Marko stimmt mir ja zu, wa? Das haben wir ja noch gar nicht drüber geredet, wenn wir hier schon seit 10 Minuten gefühlt über Yuki Tsunoda reden.
Aber der Mann ändert auch seine Meinung, wie ich Unterhosen jeden Tag.
Dr. Helmut Marko redet immer positiv über Tsunoda. Ich glaube, das noch nie, fast immer.
Wir haben irgendwie vor 5 Episoden oder so erst noch drüber geredet, dass Dr. Helmut Marko Tsunoda geshit-talkt hat, dass er nicht ready ist dafür.
Ja, aber mal ein Shit-talken bei Marko ist immer dabei. Obwohl, gut, er wechselt die Meinung schon häufig, hast du recht. Aber jetzt hat er über Tsunoda mal wieder was gesagt. Und zwar, er macht fast keine Fehler, arbeitet gut mit seinem Team. Hör dir es an, er arbeitet gut mit seinem Team. Seine Performance geht nur nach oben. Das ist jetzt nur frei übersetzt. Das war ein englisches Interview, das er gegeben hat. Das habe ich jetzt einfach mal ein bisschen übersetzt, gekürzt, natürlich sehr viel gekürzt. Aber im Grunde war das die Aussage. Keine Fehler, fast keine Fehler. Gute Teamarbeit und Performance, die nur am Steigen ist.
Also ich sag's mal so, sobald Red Bull wirklich die letzten Strings mit Honda gekappt hat, ist Yuki Tsunoda kein Team des Red Bull Racing, der Red Bull Racing Familie mehr.
Doch, der Yuki Tsunoda ist zu gut, um ihn zu kappen.
Ich gebe dir hier und jetzt die Garantie, Perke, dass Red Bull Racing eher Daniel Ricciardo behalten würde als Yuki Tsunoda.
Das wäre aber dumm. Das wäre ja unfassbar dumm.
Darauf kommt es nicht an. Bei Red Bull würde man eher einen Ricciardo behalten als einen Tsunoda.
Yuki Tsunoda ist zu gut, um ihn einfach rauszuwerfen. Yuki Tsunoda ist zu gut dafür.
Ja, der geht dann, keine Ahnung, zu was
ist. Wir haben immer gesagt Aston Martin, aber es wird ja jetzt nicht passieren, wo Alonso verlängert hat. Aston Martin war immer mein Wunschteam für Tsunoda. Du hast gesagt McLaren. Das hast du damals gesagt.
Das Ding ist, ich kann mir for real vorstellen, dass Tsunoda innerhalb der nächsten 3 Jahre seine Karriere in der Formel 1 beendet hat. Also das nicht, dass so er es beendet hat, aber dass er halt keinen Sitz mehr hat. Weil mal jetzt wirklich komplett rein realistisch Haas betrachtet. Wo soll er hin?
Haas.
Da kriegst du einen Behrmann, da kriegst du eventuell noch einen weiteren Rookie, den du hochholen kannst.
Tsunoda und Haas. Passt. Ja, nehme ich jetzt. Tsunoda zu Haas, irgendwann wird es passieren. So, jetzt habe ich es gesagt.
Weil, wenn wir die anderen Teams durchgehen, ist einfach nirgends ein Sitz frei. Du hast bei Audi in 100 Jahren nicht.
Na, wenn Tsunoda noch 2 Jahre bei Williams ist oder 3 Jahre und Antonelli bis dahin irgendwo anders untergekommen ist.
Hast du immer noch einen Frederik Vesti?
Dann in 3 Jahren ist Frederik Vesti kein Ding mehr.
Wenn du so kommst, haben wir in 3 Jahren mindestens 2 neue Talente, die besser sind, die darauf warten, einen Sitz zu kriegen.
Tsunoda geht zu Williams oder Haas. Irgendwann.
Er wird ja auch nicht jünger. Er ist nicht alt, aber er wird nicht jünger und du kriegst neue Leute ran, die tendenziell besser sein können.
Es gab, wenn ich mich nicht irre, gab es nicht auch mal die Gerüchte, also gab es über jeden zweiten Fahrer am Grid, aber gab es nicht mal die Gerüchte über Sauber und Tsunoda? Gab es da nicht mal was?
Bestimmt, also ja, bei Sauber bzw. Ja. Audi wurde ja gefühlt jeder gehandhabt.
Das ist richtig. Aber in 3 Jahren wird Tsunoda immer noch Formel 1 fahren. Ich habe nicht erwartet, dass wir in die Folge gehen und unser größter Streitpunkt, über den wir 10 Minuten lang reden, Yuki Tsunoda sein wird.
Naja, glaub mir, wir kommen noch an einen Streitpunkt. Aber ich
das auf jeden Fall, aber darüber reden wir nicht so lang, über den
Streitpunkt. Ich sehe es nicht, Perke. Also, ich sehe einfach keinen Platz für einen Tsunoda in der Formel 1 in 3-4 Jahren.
Dann mach mal die Augen auf.
Das ist halt das Problem.
Dann mach die Augen auf, setz deine Brille auf.
In den nächsten 3-4 Jahren wird realistisch gesehen keiner retiren. Vielleicht eine Person. Vielleicht ein Fernando Alonso. Wenn Bottas bei Williams einen frischen Vertrag unterschreibt für 2-3 Jahre.
Bottas 2 Jahre, Williams dann Ende. Der geht nochmal zurück zu seinem Team, fährt er 2 Jahre, lässt seine Karriere ausklingen, wie es Kimi Räikkönen damals gemacht hat und sagt dann tschüss.
Gut, 26, dann hast du einen freien Sitz.
27 werden wir Bottas nicht mehr in der Formel 1 sehen.
Aber dann hast du einen freien Sitz.
Ja, es werden immer unerwartet Sitze frei. Ricardo wird bis dahin, weiß ich nicht, ob der bis dahin noch seine Karriere ziehen wird. Perez haben wir dann auch noch, über den wir oft schon gesagt haben, irgendwann ist er dran. Er ist wahrscheinlich einer der am ehesten noch seine Karriere beenden wird. Bis dahin ist ein Logan Sargeant auf keinen Fall mehr da.
Du hast halt auch bei Red Bull, das ist ja das nächste Problem, du hast bei Red Bull viel zu viel talentierte Leute, die von unten kommen. Dennis Hauger, F3, Olli Goethe, Tim Tramnitz.
Ja, die deutsche Brille aufgesetzt, natürlich wäre schön, Olli Goethe und Tim Tramnitz in der Formel 1 zu sehen, aber die sind in 2 Jahren noch nicht Formel 1
ready. Isaac Hadjar hast du auch noch, der auch
Red
Bull ist. Also es sind so viele Leute, dann hast du einen Iwasa, der ja aktuell nicht mehr Formel 2 fährt, aber auch Red Bull Junior ist.
Nee,
da kommen wir nicht auf einen Nenner. Zu viele Leute, Perk, und wir wissen, dass davon nicht alle einen Sitz kriegen. Und ich sehe Tsunoda nicht als den besten dieser Fahrer unbedingt an, dass man sagen würde, ey, Tsunoda ist derjenige, der von allen jetzt bleiben wird.
Na, weiß ich nicht.
Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Community-Umfrage hier, was jetzt
da bin ich auch die ganzen
Leute denken. Weil
da bin ich auch sehr gespannt.
Ich glaube, wir haben beide unsere Punkte sehr ausführlich darlegen können.
Ja, wir sind so langsam
müssen wir das Thema verständlich darlegen können. Und theoretisch gesehen sind auch beide Punkte voll valide.
Ja.
Aber letztendlich, wir wissen beide, Formel-1-Geschäft ist crazy und verrückt. Richtig. Und
am Ende sitzt er in einem Jahr im Mercedes und holt die WM. Und
am Ende wird es wahrscheinlich keiner von unseren Punkten werden.
Wahrscheinlich ist es so.
So, Perke, wenn wir aber hier gerade schon so ein bisschen Diskurs angeregt haben, lass uns doch schön einen Punkt dazwischen schieben, unsere Gemüter kurz runterkühlen und dann in den finalen Diskurs hier starten.
Okay.
Klingt das fein für dich?
Welchen Punkt möchtest du haben?
Ich möchte den Zac Brown-Punkt jetzt dazwischen schieben. Also, ich glaube, wir wissen beide, worauf das hinausläuft mit dem finalen Diskurs.
Wir wissen es, ja. Also, ja. Zac Brown hat mal wieder was rausgehauen. Und zwar hat Zac Brown über Max Verstappen geredet und gesagt, Max Verstappen würde in keinem anderen Auto als in diesem Red Bull die WM gewinnen. Das war die Aussage von Zac Brown. Und ich weiß nicht, ob ich da zustimmen kann.
Das Ding ist, du musst auch bedenken, Zac Brown hat auch irgendwie letztens, ich hatte es doch in die Insta-Story gepostet gehabt, hat doch auch letztens gesagt, I've never seen anyone as fast as Lando oder ja. as good as Lando.
Ja, Zac
Brown. Der Mann ist der Lulu.
Das sowieso, das sind wir alle zu einem gewissen Grad. Aber Zac Brown schon sehr und auch in der Öffentlichkeit zeigt das auch sehr. Also, es kommt natürlich auch drauf an, wer dann in diesem Red Bull sitzen würde. Wer dann Verstappen-Sitz übernehmen würde. Aber ich sag mal, in dem McLaren, so wie er jetzt gerade ist, in dem Imola und Miami McLaren würde Max Verstappen auch die WM gewinnen.
Er würde auf jeden Fall Lando Norris outperformen.
Ja, er würde beide McLaren-Fahrer outperformen, weil er einfach der beste Fahrer im ganzen Grid ist. Und er würde, wenn er die WM im McLaren nicht gewinnt, würde er sehr knapp an der WM vorbeischrammen.
Ich weiß auch nicht, was Zach sich teilweise denkt mit den Aussagen. Es gibt mir so ein bisschen Christian Horner-Vibes. Ich kann das ganze Red Bull-Team auch komplett nochmal vom Boden auf allein neu aufbauen, weil ich es war, der den Erfolg hergebracht hat.
Ja, Zac Brown gibt mir auch immer so diese Vibes, dass er einfach ein bisschen zu viel von sich und seiner Rolle hält.
Also, ja, das hat es eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Ja, das war eigentlich der perfekte Summary-Satz dafür, das ist richtig.
Super.
Perke, ja. Genug von Zac Brown. Ich bin sowieso kein sehr großer Zac Brown-Fan, muss ich noch dazu sagen. Also lass uns lieber von Zac Brown weg, aber bei McLaren bleiben.
Ja.
Und für die Leute, die es schon mitbekommen haben, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, lasst mich euch eine Frage stellen. Lebt ihr eigentlich hinter dem Mond? McLaren hat nämlich eine unfassbar krasse...
Werte noch nicht.
Ich bewerte nicht. Ich sage es einfach mal. Krasse neue Livery rausgebracht. In Gedenken an Ayrton Senna. Und diese Livery werden wir jetzt bewerten.
Die werden wir jetzt bewerten.
Ich habe ein bisschen Sorge, dass hier jetzt der riesen Diskurs ausbrechen wird.
Ich habe schon gesehen auf Insta und Twitter, diesmal bin ich in der Mehrzahl. Zumindest was das angeht, was an uns herangetragen wurde und was uns geschrieben wurde. Da waren mehr auf meiner Seite tatsächlich.
So, Perke, ich mache jetzt auf meinem Handy, mache ich nochmal jetzt diese Livery auf.
Ja, mach
weil
das.
Weil ich einfach auch noch mal ein schönes Bild davon.
Jetzt, ich bin gespannt, ich weiß ja ungefähr schon deine Meinung. Wir haben ja jeweils einen Satz schon dazu uns geschrieben, als sie rauskam. Aber ist vermieden, darüber weitergehend zu reden. Ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast jetzt.
Möchtest du anfangen?
Soll ich?
Fang ruhig an.
Ich finde die Livery wunderschön. Es ist eine, ich sehe schon dein Gesicht, ist das geil, dass wir uns wirklich nie bei irgendeiner Livery einig sein können. Ich finde die Livery unfassbar geil, dieses Gelb ist geil, dieses Grün ist geil, alles passt. Diese Livery in der Kombination auch noch mit den Helmen, weil Lando Norris hat einen Special Helm zum Beispiel gemacht für dieses Rennen. Das in Kombination stelle ich mir auch sehr geil vor. Ich finde diese Livery sehr geil. Gerade als One-Off. Ich weiß auch nicht, ob ich die ein ganzes Jahr sehen wollen würde. Das weiß ich nicht. Weil ich die normale McLaren-Livery auch einfach schon ganz schön finde. Aber diese Senna-Livery finde ich sehr, sehr geil. Für ein Rennen so.
So. Kommen wir zu meiner Meinung zu Livery. Ayrton Senna in Ehren. Diese Livery ist das abgrundtief hässlichste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Ich finde, jede Livery... Okay, vielleicht nicht jeder. Die Star Wars Livery damals war
nicht die Star Wars Livery. Ja, genau die. Oder diese Papaya Livery von McLaren, die sie mal hatten.
Die war auch ziemlich schlimm.
War auch schrecklich.
Aber diese Livery ist porthässlich.
Ich finde sie so geil. Also, ich finde sie so geil, dieser so Retro-Vibe.
So unfassbar scheiße aus.
Nein, es ist so geil, dieser Retro-Vibe, der auch von der Livery transportiert wurde. Halt genau das, was die Livery machen soll. An Senna-Gedenken, an dieses Retro-Senna-Auto-Feeling-Gedenken. Das sieht einfach geil aus. Es passt
null zusammen, null.
Die Livery ist super.
Auch dann zu diesen hässlichen Chromfelgen.
Es gibt eine 9 von 10 von mir für die Livery. Ich finde sie richtig geil. Gerade wenn ich die als Special Livery sehe. Wenn ich
Punkte vergeben könnte, Alter.
Wenn ich die als komplette Saison-Livery sehen würde, würde ich die auch nicht als 9 bewerten. Aber als Livery für ein Rennen finde ich die unfassbar geil.
Diese Livery ist so potthässlich, Alter. Wow. Was war die letzte Livery, die wir schon als potthässlich abgestempelt hatten hier in der Saison?
In dieser Saison haben wir schon mal eine Livery als potthässlich abgestempelt.
Ja, na klar, die Ferrari. Die Ferrari-Livery.
Ach, die blaue Ferrari-Livery.
Ich nehme eher die blaue Ferrari-Livery als diese Livery.
Na.
Im Vergleich, wenn ich das ranken müsste in Punkten, wäre diese Ferrari-Livery eine 10 von 10 und das hier eine 3 von 10.
Na, also du bist, also Hilfe. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen wirklich die Worte.
Vor allem dieser Blaustich vorne drin, der macht ja nochmal alles 10-mal schlimmer. Zieh das Gelb doch halb durch, aber mach da nicht einen blauen Schnitt auf einmal rein.
Ich find's geil.
Oh mein Gott, und dieses Chrom-Logo dazu, Alter. Oh mein Gott, es ist aber so hässlich.
Aber wie gesagt, in den Insta-DMs und auf Twitter waren die meisten der Meinung, dass es schön aussieht. Sei so, wie es ist. Da bist du dieses Mal in der Minderheit.
Dann bin ich in der Minderheit, aber wow, bei Gott, diese Livery ist echt schlecht. Können wir eigentlich mal ganz kurz darüber reden?
Worüber willst du jetzt reden?
Ich will jetzt hier nichts anzetteln oder irgendwas.
Ja.
Aber, wenn ich mich nicht irre, ich gucke gerade schon die ganze Zeit auf dem Auto, ob ich irgendwas dazu finde. Warum ist es eigentlich nur eine Senna-Livery und nicht Senna und zum Beispiel Roland Ratzenberger?
Ja, woher soll ich das wissen?
Weißt du, ey, das ist auch dieser größte Kritikpunkt, den ich immer überall sehe, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie Tribute gepaid wird, wie jetzt letztes Wochenende in Imola, hieß es ja auch immer Senna, Senna, Senna. Und Vettel zum Beispiel hat in seiner Rede zwar auch viel über Senna geredet, er hat aber auch über Roland Ratzenberger geredet, weil beide sind ja letztendlich an dem Wochenende umgekommen. Roland Ratzenberger am Samstag, Ayrton Senna am Sonntag und es wird immer nur über die eine Person so irgendwie geredet.
Ja, am Ende des Tages ist halt Senna der bekanntere Name.
So aber eigentlich es auch schade.
So ist es. Senna ist der bekanntere Name. Er war der bekanntere Fahrer. So ist es. Wenn ein, jetzt mal in Fußball umgemünzt, wenn an einem Wochenende ein Lionel Messi und ein Fred sterben würden, würden auch die meisten über Lionel Messi reden und nicht über Fred.
Ist richtig, aber wenn ich mich nicht irre, lass es mich double checken vorher.
Ja, ich will jetzt nicht Ratzenberger mit Fred gleichsetzen. Das wollte ich jetzt auf keinen Fall machen. Aber ich glaube, man versteht, was ich damit sagen wollte. Aber klar, auch Ratzenberger ist verunglückt.
Ich wollte eigentlich gerade nachgucken. Vielleicht weißt du es ja. Ist Ratzenberger eigentlich World Champion geworden?
Ich glaube nicht, oder?
Dachte nämlich eigentlich auch nicht. Aber jetzt hat es mich tatsächlich mal interessiert.
Ich gehe einfach mal nicht davon aus, dass Ratzenberger Weltmeister wurde.
Also ich glaube nicht.
In diesen hunderten Auflistungen, die wir schon für Unleashed machen mussten von Weltmeistern, ist mir nie Ratzenberger aufgefallen.
Ja, genau, das habe ich auch eigentlich gerade durchgedacht, so ein bisschen rückwärts. Aber glaube nicht.
Nee,
war er nicht. Okay.
Na gut, wie auch, Ratzenberger ist in seinem Leben ein einziges Formel-1-Rennen gefahren. Wie soll er da Weltmeister gewesen sein?
Nur?
Ja, fürs erste Rennen konnte er sich nicht qualifizieren. Im zweiten Rennen der Pacific Grand Prix wurde er Elfter und bei seinem dritten Rennen ist er halt verunglückt in Imola.
Wieso hatte ich immer das Gefühl, dass Roland Ratzenberger viel, viel mehr in der Formel 1 gefahren war? Weißt du, was ich meine? So dieses
Rennen,
Gefühl?
Komplette Rennen? Nö. Ich hatte Ratzenberger nie als Vollformel 1-Fahrer auf dem Schirm. Außer halt für diesen Unfall. Und er ist davor halt wirklich erst ein komplettes Rennen in seiner Karriere gefahren.
Weißt du, was ich jetzt dazu sage?
Was nicht denn? Unsere Zeit. Das war wirklich nicht unsere Zeit. Ich hätte es gern miterlebt live, aber da haben wir noch nicht gelebt.
Ja, ich glaube, auf das Wochenende hätte ich, glaube ich, verzichten
auf
können.
Auf das Wochenende hätte ich auch verzichten können, das ist natürlich. Aber generell die Ära hätte ich schon gern live miterlebt.
Boah, live muss die gebockt haben. Über Fernsehübertragung muss, glaube ich, im Vergleich zu heute richtig Pain in the Ass gewesen sein.
Das denke ich schon, ja.
So, genug von gottlos schlechten Liveries. Lass uns
von unfassbar geilen Liveries. Lass uns zu Monaco kommen.
Zu Monaco kommen, wo diese gottlos schlechte Livery bedauerlicherweise auf der Strecke sein wird und jeder bedauerlicherweise einen Augenschaden erleiden wird.
Du siehst sie doch eh nicht live.
Ein Glück.
Du guckst ja lieber schlechte DTM-Liveries an.
Ach, jede Livery ist besser als diese Livery, abgesehen von der Star Wars-Livery.
Nee.
Doch.
Na gut.
So, Monaco-Vorschau.
Monaco.
Es ist nicht nur Formel 1,
es ist auch Formel 2.
Nicht nur Formel 2, es ist auch Formel 3.
Absolut richtig. Und es ist nicht nur hinter einer Paywall zu finden dieses Wochenende. Nein, das Main Event von Monaco, das Qualifying am Samstag, könnt ihr wieder for free auf RTL gucken. RTL überträgt das Qualifying. Qualifying gerade in Monaco immer besonders spannend. Weil
aber nur das Qualifying?
Nur das Qualifying. Denn wenn du in Monaco auf Pole stehst, dann gewinnst du auch sehr wahrscheinlich das Rennen. Oder wenigstens auf 2. Weil überholen ist sehr, sehr schwer in Monaco. Fast unmöglich. Es gibt ein, zwei Stellen, wo du mal waghalsig reingehen kannst, klar, wo es funktionieren kann. Aber generell, Monaco ist ein gutes Qualifying essentiell, für ein gutes Wochenende. Und im Normalfall ist das Qualifying auch schon die Vorentscheidung fürs Rennen. Deswegen aufs Rennen bin ich nicht so gehypt, weil es eher wahrscheinlich relativ langweilig werden wird. Wenig Überholmanöver, wenig Rennaction, viel hintereinander herfahren und so weiter und so fort. Aber das Qualifying am Samstag wird dafür umso spannender.
Also, ich habe mir jetzt nochmal zusätzlich Wetter angeguckt, weil Wetter in Monaco kann natürlich ein Gamechanger sein, wie wir wissen. Am Freitag haben wir eine Regenwahrscheinlichkeit von maximal 15%, und zwar um 20 Uhr.
Na gut.
Am Samstag ist das Ganze dann nochmal etwas weniger, nämlich 10% von 12 bis 16 Uhr. Aber wie gesagt, mal abwarten, wie sich das noch ändert. Und am Sonntag kann ich verkünden, wir haben eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% den ganzen Tag.
Na gut, es wird ein trockenes Wochenende wahrscheinlich.
Ja, es wird ein trockenes Wochenende, das wird wahrscheinlich auch sehr trocken im Sinne von Spannung und Action.
Wahrscheinlich schon,
ja. Weil wenn kein Regen in Monaco ist, dann ist es normalerweise ziemlich, ja, trocken.
So ist es. So ist es. Monaco ist nicht das Wochenende, auf das wir uns immer am meisten freuen. Wahrscheinlich, wie gesagt, das Qualifying, auf das ich mich im ganzen Jahr am meisten freue, weil es da hin und her geht, jede Runde muss passen. Kleinster Fehler, du bist in der Wand. Ist schon geil, das Qualifying, aber Rennen halt weniger Spannung. Und eigentlich auch Safety Car garantiert, auch wenn es ja in Imola eigentlich auch so ist.
Ja, 100%ige Chance. Und trotz 100%iger Chance war kein Safety Car. Perke, wie du sagen würdest, es ist wie beim Lottogewinn. 50-50, entweder man gewinnt oder man gewinnt nicht.
Richtig, entweder kommt das Safety Car raus oder es kommt halt nicht. Es ist 50-50.
Wie alles im Leben.
So sieht's aus.
Entweder werden wir morgen $1 Million auf der Straße finden oder wir werden es nicht. 50-50 die Chance.
So sieht's aus. So sieht's aus. Absolut richtig.
Was eine dumme Rechnung, Digga.
Ich find's super.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin gespannt, Perke. Es wird, denke mal, ein sehr interessantes Wochenende. Vielleicht jetzt nicht das Spannendste, aber gerade mit der ganzen Action auch rund um die Formel 2 und Formel 3 ist es auf jeden Fall sehr actiongeladen, weil wir wissen, Formel 2 und Formel 3 ist meiner Meinung nach das Racing besser. Aber da hatten wir doch unter der letzten Episode sogar eine Umfrage gestellt gehabt. Die kann ich nochmal ganz kurz hervorrufen, weil wir hatten euch gefragt gehabt, ob ihr der Meinung seid, dass F2 und F3 besseres Racing als die F1 bieten. Und Stand jetzt sagen 59% ja und 41% nein.
Na gut.
Also zwei Drittel, sagen wir grob.
Ja, zwei Drittel ist sehr grob.
Ja, sehr grob.
So ist es. Dann sind wir heute halt mal sehr grob.
Genau. So, Perke, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt an die ganz verrückten Calls kommen mit größter Enttäuschung, größter Überraschung, lass uns erstmal in die ganz grundlegenden Calls reingehen. Wer gewinnt das Qualifying und wer gewinnt das Rennen?
So, im Qualifying die Pole Position sichern wird sich Max Verstappen vor Lando Norris und Sergio Perez.
Also ich denke mal, die Pole wird sich sichern ein Lando Norris, dann ein Max Verstappen und dann ein Oscar Piastri.
Quasi einfach, wir haben einfach Teams getauscht.
Ja,
quasi. Perfekt.
So, dann so, im Rennen.
Max Verstappen auf 1. Dann.
Boah, ist schwierig.
Na, ich übernehme die Top 3 genauso, wie ich sie im Qualifying habe. Max Verstappen, Lando Norris, Checo, auch im Rennen. Auch wenn, muss man dazu sagen, Monaco ist auch immer gut für ein Überraschungspodium, weil es da auch mal Chaos geben kann. Mit Leuten ausscheiden und so weiter und so fort. Letztes Jahr hatten wir Ocon zum Beispiel auf dem Podium. Also dieses Jahr wird es nicht Ocon.
Ohne irgendwie die Pace gesehen zu haben, wie es tatsächlich ist, ist mein Guess fürs Rennen Lando Norris auf 1, Oscar Piastri auf 2 und Sergio Perez auf 3.
Ah ja. Ja, nee, das ist Quatsch. Ah, gut.
Du hast gesagt, wir sind in Monaco auch mal für eine Überraschung bereit.
Ja, Überraschung. Nee, so eine Überraschung wird nicht passieren.
Das ja, okay, Mike, dann ändere ich meins nochmal um, wenn das nicht überraschend genug ist. Dann gewinnt Pierre Gasly das Rennen, Logan Sargeant auf 2 und Kimi Antonelli auf 3.
Ja, wär da Verstappen auf 3 gewesen, hätte ich es realistischer gefunden als eine richtige Prediction, einfach weil Verstappen auf dem Podium ist wenigstens.
Okay. So, Perke, dann lass uns kommen zur größten Überraschung und größten Enttäuschung des Wochenendes.
Größte Enttäuschung Mercedes?
Ja, würde ich sogar zustimmen, weil Toto ja auch gesagt hat, dass man mit dem Auto noch nicht so confident ist in den Lower-Speed-Sachen und Monaco ein hartes Wochenende werden könnte.
Und größte Überraschung Alpine.
Du mit Alpine immer.
Ich mag Alpine. Ich weiß nicht warum. Ich mag's.
Größte Überraschung. Mag's
einfach Alpine reinzuwerfen.
Größte Überraschung.
Vor allem, wenn Fernando Alpine einen Punkt holt, ist das schon okay. Das ist crazy.
Alonso war letztes Jahr gut in Monaco und hätte letztes Jahr, hätte man die Strategie richtig gecallt, sogar ein Rennen gewonnen.
Na gut, hätte, Fahrradkette, wa?
Ja, wäre Fahrradkette, wie Lodder sagen würde.
Richtig.
So,
dann haben wir jetzt unsere Predictions gemacht, dann würde ich noch kurz auf etwas aufmerksam machen, was heute auch noch passiert. Wenn ihr diese Folge am Donnerstag, dem 23. Mai hört, dann sind wir vor 20 Uhr, dann sind wir heute 20 Uhr live auf Twitch und spielen Formel 1 23, quasi ein letztes Mal, bevor das 24er-Spiel rauskommt. Kommt ja am 28. schon raus, jedenfalls die Champions Edition. Dann werden wir quasi diesen Teil verabschieden heute im Stream, sage ich mal so. Werden mit euch ein paar Rennen fahren. Das heißt, wenn ihr Bock habt, schaut vorbei, spielt mit, habt Spaß.
Genau. Wir packen auf jeden Fall die ganzen Links und alles nochmal in die Episodenbeschreibung. Also, falls ihr uns noch auf Twitch reinfolgen wollt, falls ihr nicht selbst mitspielen könnt oder den Stream einfach schauen wollt, dann werdet ihr den Link dazu auf jeden Fall in der Episodenbeschreibung finden. Ansonsten, Perke, würde ich sagen, war's das mit unserer Pre-Weekend-Show für Monaco. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls euch der Podcast an sich gefällt, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Und dann hören wir uns in der Post-Weekend-Show oder heute Abend auf der Strecke oder im Stream. Bis dahin, haut rein.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.